Unser Herz schlägt für das Leben.
Schönen guten Tag, ich begrüße zum nächsten Corona-Podcast aus der Zollernalb-Klinik in Balingen und in Albstadt und für den Zollernalb-Kurier. Mein Name ist Oliver Kinder, ich bin leitender Oberarzt der zentralen Notaufnahme. Neben mir sitzt mein geschätzter Chef, der Herr Dr. Tschritter, Chefarzt der zentralen Notaufnahme in Balingen. Ich mag auch einsteigen, gern mit Rückmeldung aus dem letzten Podcast, den wir bereits veranstaltet hatten. An mich kamen viele Anregungen und auch aus dem eigenen Bekanntenkreis der Hinweis darauf, wir hätten ja gar nicht so darauf gedrängt, wie schlimm eigentlich alles ist und wie ernst zu nehmen die Situation sei. Ich hoffe, wir können heute in dem Podcast das etwas detaillierter herausarbeiten. Das wird sich dann im Laufe dieses Podcasts ergeben. Und ich möchte aber gern, Herr Tschritter, mit der ersten Frage, die uns vom Zollernalb-Kurier zugestellt wurde, beginnen. Ein ganz wichtiger Faktor und eine ganz interessante Frage ist natürlich gestellt worden von Menschen, die sich selber als Risikopatienten empfinden und die auch sicher sein mögen. Die Frage kam dann auf, welche Quellen sind denn als zuverlässige Quellen zu verstehen? Welche Quellen sind die sinnvollen Quellen, wo ich mich informieren kann? Es gehen natürlich viele Meldungen, auch durch die sozialen Medien. Da kam auch die Frage nun an uns, welche sozialen Medien oder welche Quellen sind denn hier die zuverlässigen? Auf was kann ich mich verlassen? Auf was kann ich mich berufen?
Mit den Quellen, denen man glaubt, sollte man tatsächlich relativ kritisch sein. Man muss berücksichtigen, dass diese Erkrankung sehr neu ist und auch nicht alle Dinge, die man glaubte von anderen, zum Teil ähnlichen Erkrankungen gelernt zu haben, so direkt übertragbar sind, sondern das muss alles erstmal überprüft werden, auch mit wissenschaftlichen Methoden, bevor man über Einzelaussagen so hundertprozentige Sicherheit bekommt. Diese Einzelrecherche von wissenschaftlichen Ergebnissen kann natürlich niemand selber leisten. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man Quellen kennt und bevorzugt, wo Fachleute solche Informationen gesammelt und ausgewertet haben und dann eben eine daraus abgeleitete Empfehlung formulieren. Für die Fachbereiche, also für Ärzte, für Pflegepersonal und Politiker, eignet sich da besonders das Robert-Koch-Institut, das ja recht gute, fachlich hochwertige und gut aufbereitete zusammenfassende Informationen zur Verfügung stellt. Für den normalen Bürger, der vielleicht jetzt mehr die praktischen Dinge wissen möchte, der kann natürlich auch beim Robert-Koch-Institut nachschauen, was die empfehlen und zu dieser Erkrankung schreiben. Aber für den Normalbürger gibt es noch eine Quelle, die vielleicht besser verständliche Informationen liefert und auch sehr stark darauf achtet, dass sie neutral und sinnvoll berichtet. Das ist die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Darüber hinaus gibt es natürlich auch sehr viele regionale Aspekte, die Sie häufig mehr Ihren Tageszeitungen entnehmen können, die eben seriös und fundiert versuchen zu recherchieren und eben auf diese regionalen Aspekte besonders eingehen, die aus den bundeseinheitlichen Informationsquellen mitunter nicht so genau hervorgehen.
Wir haben uns ja auch täglich die Zahlen angeschaut aus den verschiedenen Medien, die uns zur Verfügung stehen, auch die aus dem Robert-Koch-Institut natürlich, vergleichen die auch mit den Zahlen, die uns vom Gesundheitsamt zur Verfügung gestellt werden und nehmen natürlich auch die Zahlen aus der lokalen Presse, hier explizit natürlich dem Zollernalb-Kurier, gut unter die Lupe. Sie haben die Zahlen auch gesehen, Herr Schritter, können Sie dazu noch was sagen?
Der Zollernalb-Kurier berichtet tatsächlich auch unsere lokalen Verhältnisse. Was man in diesen Aufstellungen sieht, sind zum Beispiel die Anzahl der stationär behandelten Patienten in unserem Kreis, die Anzahl der Todesfälle. Diese Daten kommen teilweise vom Robert-Koch-Institut, also sind natürlich auch die offiziell erhobenen Zahlen der Behörden zu der Erkrankungshäufigkeit, aber eben auch unserer regionalen Besonderheiten. Wir werden im weiteren Verlauf, da gibt es noch weitere Fragen dazu, auch nochmal darauf eingehen, was diese Zahlen genau für uns bedeuten. Eine konkrete Frage der Leser bezog sich darauf, wie wir die Vorgehensweise der Politik im Moment beurteilen. Da wurde einerseits festgestellt, dass die Wirtschaft sehr stark darauf drängt, dass Lockerungen der Maßnahmen vorgenommen werden. Aber Virologen auf der anderen Seite und andere Experten weisen darauf hin, dass es eine zweite, vielleicht schwerere Erkrankungswelle geben könnte, die uns droht. Und unsere Einschätzung dieser Gefahr wollten wir einmal kurz darlegen.
Wir sehen in den Verlaufsdaten, die wir uns auf der Homepage des Robert-Koch-Instituts natürlich täglich anschauen können, eine Besonderheit für unseren Landkreis. Einige Landkreise in Baden-Württemberg, die ebenfalls stark von Covid-Fällen betroffen waren, zeigen inzwischen eine deutlich abflachende Kurve, beziehungsweise teilweise sogar eine mit sinkender Tendenz. Bei uns im Landkreis sieht man allerdings noch eine lineare Ansteigung der erkrankten Mitmenschen. Die Covid-Fälle scheint bei uns noch nicht abzunehmen im Zollernalbkreis, sondern eher noch linear zuzunehmen. Genauso haben wir auch am Wochenende jetzt nochmal gesehen, dass die Anzahl der stationär notwendigen Aufnahmen nochmal angestiegen ist. Vielleicht sogar dem geschuldet, dass an Ostern besonders schönes Wetter war und die Menschen vielleicht doch nochmal viel auf der Straße zusammen in Gruppen unterwegs waren. Ein anderer Aspekt, den wir natürlich auch sehen, nur um hier mal vielleicht auch die Entscheidungsschwierigkeit für die Politik mit einfließen zu lassen. Wir haben eine außerordentlich hohe Anzahl an infizierten Menschen pro 100.000 Einwohner. In der Medizin nennt man sowas Prävalenz. Wir sind hier im Landkreis mit 540 Infizierten pro 100.000 Einwohnern doch deutlich stärker betroffen als so mancher anderer Landkreis in Baden-Württemberg. Eine Ausnahme hier scheint doch mal der Hohenlohe-Kreis zu sein, der noch mal eine deutlich höhere Anzahl an Erkrankten hat. Ansonsten auch im Norden von Deutschland eher deutlich weniger Erkrankte pro 100.000 Einwohner. Wir hier im Zollernalbkreis sind doch deutlich stärker betroffen.
Man muss sich auch einmal klar machen, was in der Vergangenheit passiert ist. Wir hatten Anfang März die ersten wenigen Erkrankungsfälle im Zollernalbkreis. Und seither kam es erstmal zu einem exponentiellen Anstieg der Infektionen. Und wir wären inzwischen bei sehr, sehr, sehr hohen Erkrankungszahlen, wahrscheinlich bei mehreren Tausend, wenn man nichts gemacht hätte. Wenn man an dieser Stelle weiter überlegt, was würde denn passieren, wenn man keine Maßnahmen gegen die Infektion vornehmen würde? Es würde innerhalb von wenigen Monaten zu einer Infektion fast aller Landkreisbewohner kommen. Und das würde bedeuten, auf der einen Seite, selbst wenn man die konservativsten Rechnungen herannimmt, die es gibt, dass wir mit ungefähr 1.000 Todesfällen im Kreis allein durch diese Erkrankung rechnen müssten, innerhalb dieser 6 Monate. Außerdem würden sehr viele schwer erkranken. Wir müssten damit rechnen, auch wieder konservativ gerechnet, dass wir mindestens 1.500 Intensivpatienten zu behandeln hätten. Aus unserer Erfahrung weiß man jetzt, dass die oft mehrere Wochen auf Intensivstation liegen. Also dass wir davon ausgehen können, dass da eher eine durchschnittliche Anzahl von 20 Behandlungstagen auf der Intensivstation zu erwarten wäre. Um das zu bewältigen, selbst wenn sich das ganz gleichmäßig auf einen Zeitraum von 6 Monaten verteilen würde, was es definitiv nicht tun würde, aber selbst wenn das so wäre, müssten wir 78 Intensivbetten über diese ganze Zeit komplett belegt haben. Das heißt also, um das überhaupt irgendwie bewältigen zu können, bräuchte man im Kreis mindestens 80 bis 100 Intensivbehandlungsplätze. Wir haben nur 35 und die waren bis dato noch nicht einmal alle mit Beatmungsgeräten ausgestattet.
Es ist natürlich für uns Mediziner vollkommen klar, dass der wirtschaftliche Aspekt nicht ganz aus den Augen verloren werden darf. Für den Einzelhandel oder für den Gastronomiebetrieb und so weiter ist es natürlich eine hochdramatische Zeit. Da entstehen finanzielle Verluste ohnegleichen, die es alle mal irgendwann zu kompensieren gilt. Aber andererseits haben wir jetzt dieses Phänomen, wir können diesen Ansturm an infizierten Patienten, der jetzt auf uns zukam, gut behandeln. Und diese ganz furchtbaren Zahlen, Herr Schritter, die Sie gerade erwähnt haben, sind Gott sei Dank nicht eingetreten, aber nur aufgrund dieser ganz schwerwiegenden Maßnahmen, die man ergriffen hat und ergreifen musste und die hoffentlich auch weiterhin noch eingehalten werden, konnten wir verhindern, dass wir unsere Kapazitäten so gesprengt haben. Und momentan läuft alles ruhig ab. Es läuft geordnet ab. Wir haben eine hohe Anzahl an Patienten hier im Krankenhaus stationär. Unsere Intensivstation ist ordentlich belastet. Wir sehen nun, dass die Maßnahmen, die wir getroffen haben, so richtig waren. Wir können die Abläufe ruhig angehen und sind nicht in diese Situation gekommen, wo wir tatsächlich auch entscheiden mussten, ob jemand auf intensiv behandelt werden kann oder nicht, weil wir ausreichend Kapazitäten geschaffen haben und die Kurve so abgeflacht werden konnte, dass wir diese Situation vermeiden konnten. Seit heute gilt ja nun der Mundschutz. Dazu haben wir uns ja auch schon lange unterhalten über diese Maßnahme, ob sie sinnvoll ist oder auch nicht. Jetzt gibt es ja auch zum Teil Prominenz in den eigenen Reihen, die da auch eine eigene Meinung haben.
Für die Bürger ist es vielleicht tatsächlich manchmal verwirrend, was für unterschiedliche Meinungen sie schon gehört haben. Tatsächlich ist es ja so, dass man auch an dem Punkt erstmal lernen musste, was diese Erkrankung überhaupt für Eigenschaften hat und wie dieses Virus übertragen wird. Es gibt in der Theorie da schon viele Übertragungswege und am Anfang wurde natürlich befürchtet, dass da auch Übertragungswege dabei sind, bei denen dieser Mundschutz eben nicht wirken würde und eine falsche Sicherheit bringen könnte. Inzwischen reden aber eigentlich fast alle Experten, die tiefer eingedacht sind, davon, dass dieser Mundschutz wirksam ist. Das sieht man auch oft an, zum Beispiel auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts, wo dieser Punkt ja auch immer aktualisiert wird. Der wichtigste Übertragungsweg, das ist am Anfang vermutet worden und gilt heute als ziemlich sicher, ist einfach die Tröpfcheninfektion. Und eine Tröpfcheninfektion lässt sich durch eine solche Barriere durchaus vermeiden. Es ist natürlich nicht so, dass irgendeine Maßnahme einen hundertprozentigen Schutz bieten kann. Sonst müssten sich ja die Mitarbeiter in Kliniken auch nicht komplett vermummen, wie sie das manchmal im Fernsehen sehen. Aber der Mundschutz ist sicherlich eine sehr wirksame Maßnahme, vielleicht sogar die wirksamste Einzelmaßnahme. Und im Gegensatz zum Krankenhaus, wo man dann noch verschiedene Schutzklassen dieser Mundschutze betrachten muss, kann man auch für ein allgemeines, im Prinzip auch für ein selbstgenähtes Kleidungsstück sagen, dass es wirksam ist. Vielleicht kein hundertprozentiger Schutz, aber viel, viel besser als nichts. Deswegen sehe ich eigentlich diese Maskenpflicht als eine der wichtigsten Maßnahmen, die zurzeit ergriffen werden und würde auch dafür plädieren, dass man die einhalten sollte. Ich möchte noch etwas ergänzen. Manchmal wird auch kontrovers diskutiert, wen man schützt. Ob man sich selbst schützt mit dem Mund-Nasen-Schutz oder sein Gegenüber. Und viele Experten haben in letzter Zeit gesagt, es sei vor allem ein Schutz des anderen. Auch das sehe ich anders. Wenn man wirklich von einer Tröpfcheninfektion spricht, dann ist der Mund-Nasen-Schutz auch ein Eigenschutz. Der ist, wie gesagt, nicht hundertprozentig, aber eine sehr wirksame Maßnahme.
Eine Anmerkung vielleicht noch dazu, Herr Schröter, ich glaube, Sie sehen das wahrscheinlich ähnlich wie ich. Man schimpft ja viel über Maßnahmen, die man getroffen hat oder über Entscheidungen, die man bereits gefällt hat und auch, dass man die Entscheidung dann vielleicht mal wieder überdenken oder gar revidieren muss. Jetzt ganz speziell auf den Mund-Nasen-Schutz kam ja auf, dass man sich ein bisschen drüber lustig gemacht hat. Naja, die Maskenpflicht gilt ja erst ab dem 27.04. und letzte Woche wäre das Virus noch nicht gefährlich gewesen. Da kann ich nur dazu sagen, also zum einen macht man ja auch eine ganze Menge neue Erfahrungen mit dieser Erkrankung. Wir lernen jeden Tag dazu. Wir waren noch nie mit so etwas konfrontiert. Und man muss auch, wenn sich die Datenlage ändert oder wenn man überhaupt mal zu einer Datenlage kommt, dem Berater auch zugestehen, in dem Fall zum Beispiel das Robert-Koch-Institut oder durchaus auch den Politikern, die für die politischen Entscheidungen verantwortlich sind, die Situation neu zu überdenken und neu zu beurteilen und neue Empfehlungen auszusprechen. Und das Tragen dieses Mund-Nasen-Schutzes ist zum Beispiel definitiv eine davon. Inzwischen halten wir dies für sehr sinnvoll und können auch nur dringend empfehlen, diesen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, auch weiterhin die Hände zu waschen. Am besten, wenn man nach Hause kommt, mit Wasser und Seife. Und das sind schon sehr einfache Maßnahmen, die sicher helfen, sich vor einer Infektion zu schützen. Eine weitere Frage der Leserschaft des Zollern Alpkuriers lautet, und jetzt kommt, glaube ich, gleich die Musik. Da wird nochmal explizit auf die Fallzahlen eingegangen, weil man doch auch aus der Presse, vor allem aus der lokalen Presse, wohl entnehmen kann, dass die Fallzahlen im Zollernalbkreis anders verlaufen als die zu den übrigen Fallzahlen landesweit oder in der allgemeinen Lage.
Bei unseren lokalen Zahlen, das ist, dass wir relativ viele stationäre Behandlungen zu haben scheinen. Aber das hat mehrere Ursachen. Eine ist sicherlich, dass wir ein relativ stark betroffener Kreis sind. Der andere ist aber, dass man, wenn man die Behandlung im Krankenhaus genauer anguckt, neben den Patienten, wo man die Infektion nachweisen konnte, auch eine ganz erhebliche Anzahl an Patienten hat, bei denen der Krankheitsverlauf und die Krankheitserscheinungen so typisch sind, dass man davon ausgehen muss, dass sie Covid haben, es aber nicht mit dem Abstrich tatsächlich nachweisen konnte. Die Entnahme weiterer Proben, zum Beispiel aus der Lunge, ist aber so aufwendig und mit möglichen Komplikationen behaftet, dass man sich die immer gut überlegen muss, zumindest bei den Patienten, die eben noch in einer Erkrankungsphase sind, wo es schlimmer werden kann und wo diese Komplikationen gefährlich sind. Deswegen gelingt es in vielen Fällen nicht, diesen endgültigen Beweis zu führen. Aber diese Patienten sind genauso krank und müssen mit genau der gleichen Konsequenz behandelt werden, wie die, wo die Fälle nachgewiesen sind. Dazu kommen dann nochmal einige Patienten, die unter Verdacht stehen, es zu haben, wo dieser aber noch nicht ausgeräumt werden kann. Und auch diese sind in der Behandlung entsprechend aufwendig. Deswegen erscheinen in unseren lokalen Zahlen, die ja von unserer Klinik herausgegeben werden, immer die Gesamtzahl dieser Patienten und nicht nur diejenigen, wo man tatsächlich diese Krankheit mit dem Abstrich nachweisen konnte. Das zeigt aber auch, dass es eben wichtig ist, dass man nicht nur auf einzelne Untersuchungsergebnisse schaut, sondern den gesamten Menschen anschaut und alle Zeichen einer Erkrankung gleich ernst nimmt. Und das zeigt auch, dass es nicht entscheidend ist, ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen, sondern wirklich in jedem Einzelfall die ärztliche Gesamtschau der Befunde zu berücksichtigen. Und da ist einfach der Experte an der Stelle wichtiger als irgendein Einzelbefund. Ein zweiter Aspekt, der zu unseren lokalen Zahlen noch wichtig ist, ist, dass wir im Vergleich zu anderen Landkreisen eine andere Dynamik der Erkrankung zeigen. Wenn man zum Beispiel nach Esslingen schaut oder nach Heinsberg, also auch sehr betroffene Gebiete, dann sieht man, dass die Erkrankungszahlen, also die Zahlen der Neuinfektionen, inzwischen sehr niedrig sind. Das heißt, die kumulative Gesamtzahl der Erkrankten, die nimmt nur noch ganz wenig zu. Man hat da einen sehr konstanten Verlauf. Das ist bei uns bisher anders. Hier haben wir immer noch eine recht hohe Zahl an Neuerkrankungen. Deswegen ist es auch wichtig zu gucken, wie sieht es aus mit der Anzahl der Genesenen. Und wenn man die beiden vergleicht, dann sieht man bei uns, dass wir zwar auch erhebliche Zahlen an genesenen Patienten haben, aber die Neuerkrankungsrate ist immer noch so hoch, dass die Zahl der aktuell Erkrankten, also nicht nur der Infizierten, sondern die tatsächlich noch krank sind, annähernd konstant ist. Es werden immer noch genauso viele krank wie gesund werden. Das unterscheidet uns von anderen Landkreisen erheblich im Moment. Wir haben da noch deutlichen Nachholbedarf. Das heißt also, wir können uns auch noch nie wirklich leisten, irgendwelche Maßnahmen zurückzunehmen, sondern ich glaube, dass in unserem Landkreis das Einhalten dieser Mundschutzpflicht ein sehr entscheidender Schritt sein wird, um noch besser zu werden und die Erkrankung wirklich in den Griff zu bekommen. Und in diesem Zusammenhang können wir auch noch die zwei letzten Fragen, die wir bekommen haben, beantworten. Da wurden wir gefragt, wie lange wir die Decision Unit noch so weiter betreiben möchten, wovon es abhängt, dass wir die vielleicht mal nicht mehr brauchen und wie lange die Kliniken Balingen und Albstadt nach Corona und nicht Corona getrennt betrieben werden.
Wir sehen ja an unseren täglichen Fallzahlen, dass wir die zumindest das eine Zelt in Balingen auf jeden Fall noch brauchen. Wir haben weiterhin ca. 40 bis 50 Patienten, die wir am Tag in diesem Decision Unit Covid-Zelt in Balingen behandeln. das muss auch weiterhin so bleiben, solange die Fallzahlen kontinuierlich im Landkreis Zollernalb ansteigen. Momentan haben wir das zweite Covid-Zelt in Albstadt vor dem Krankenhaus weiterhin in Standby. Falls uns doch noch eine zweite Welle irgendwie erreichen sollte, wir gehen momentan nicht davon aus. Es scheint, dass am Wochenende noch mal ein kurzer Anstieg der stationären Aufnahmen zu sehen war, wahrscheinlich, wie vorhin schon erwähnt, aufgrund des schönen Wetters an Ostern geschuldet. Es ist jetzt aber eher davon auszugehen, dass auch bei uns mal irgendwann die Zahlen dann vielleicht doch mal zurückgehen sollten. Momentan haben wir beide Zelte, wir werden sie auch beide noch beibehalten, bis wir sehen, die Kurve flacht auch in unserem Landkreis irgendwann mal hoffentlich sehr bald ab. Und bis dahin werden auch die beiden Krankenhäuser, denke ich, noch nach Covid und nicht Covid-erkrankten Patienten noch getrennt bleiben müssen, mit Ausnahme natürlich der Gynäkologie.
Wir sehen also, wir sind immer noch in einer recht heißen Phase, was die lokale Entwicklung dieser Infektionszahlen bei uns im Zollernalbkreis angeht. Deshalb ist trotz des schönen Wetters und der Umstände, die es macht, es immer noch sehr wichtig, dass wir diese Mund-Nasen-Schutzpflicht ernst nehmen und dass wir die Hygieneregeln beachten. Und damit möchten wir unseren Podcast für heute schließen. Bleiben Sie gesund.
Unser Herz schlägt für das Leben.